Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer sehr speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, zuversichtlich, aufgezeichnet am Freitag, dem 5. Juli 2024 in Moskau. Ich bin nach wie vor unterwegs mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban, der seit letztem Montag ja auch das Europäische Ratspräsidium innehat. Und das wichtigste Traktandum, seine wichtigste Priorität lautet Frieden. Frieden in der Ukraine, das hat er mir erzählt, auf dem Flug in der Militärmaschine hierhin, diesen Frieden, dafür werde er kämpfen, das sei das Wichtigste. Und auch wenn Sie ihn einsperren und behindern und ihm da allerlei Knüppel in die Wege legen aus Brüssel, es hat ja schon Versuche gegeben, ihn da etwas zurückzubinden, allgemeiner Schockzustand hören wir in der Europäischen Union, als sich herumgesprochen hat, dass er nach seinem Besuch in Kiew bei Präsident Zelensky nun hier nur wenige Tage später im Kreml erscheint, um sich zu einem Arbeitsbesuch, das ist streng reglementiert, kein Staatsbesuch, ein Arbeitsbesuch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ja, das Traktandum ist, dass der Viktor Orban herausfinden möchte, wo Putins rote Linien sind, was hält er von den bisher auf dem Tisch liegenden Friedensvorschlägen Brasiliens und Chinas. Wie beurteilt er den Vorschlag der Ungarn, einen sofortigen Waffenstillstand, einen zweiseitigen herbeizuführen mit nachgelagerten Friedensverhandlungen? Und drittens, wie stellt sich der russische Präsident eine Sicherheitsordnung vor in Europa nach Beendigung der Kampfhandlungen, nach Beilegung des Konflikts in der Ukraine? Das sind die Themen, die hier auf der Agenda stehen. Das wird jetzt diskutiert. Wir wissen nicht, wie lange das gehen wird. Das kann sich stundenlang hinziehen. Viktor Orban trifft den russischen Präsidenten nun insgesamt seit 2009 zum 14. Mal. Die beiden kennen sich also sehr, sehr gut. Da ist das Eis längst gebrochen. Und Viktor Orban versucht hier einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Grundlage zu schaffen, Fakten zu sammeln, Positionen zu klären, um eine mögliche Friedenslösung aufzugleisen. Als Schweizer muss ich sagen, leider führt uns im Moment ein Ungar vor, wie es geht, dass man eben, wenn man sich für den Frieden einsetzen möchte, mit allen reden muss, nicht nur mit einer Seite. Das müssten eigentlich wir Schweizer tun, aber jetzt zeigt uns der ungarische Ministerpräsident, wie das funktioniert, wie man das eben richtig machen muss. Ich befinde mich hier sozusagen in einem Warteraum, in einer Art improvisierten Kantine. Sie sehen es aber an der Decke, das ist ein Palais, in dem wir uns befinden, ein sehr berühmtes Palais in den Kremlanlagen unweit des Roten Platzes. Wir sind hier vom Flughafen direkt von der ungarischen Militärmaschine auf leergefegten Straßen, natürlich mit Blaulicht in die Machtzentrale Russlands gefahren und konnten dann in einen Empfangspalast, in ein schönes Empfangsgebäude, in eine Art Stadtpavillon, würde man das vielleicht nennen, wenn das in städtischer Umgebung sich befinden würde. Da sind wir hingegangen und warteten dann auf einen ersten Handshake, auf einen kurzen Wortwechsel zwischen Viktor Orban und Wladimir Putin. Übrigens in jenem Saal, den man auch in der Schweiz schon gesehen hat, aus vielen Nachrichtensendungen, dieser berühmte Empfangssaal mit dem absurd langen Tisch, wo während der Corona-Pandemie der russische Präsident seine Staatsgäste empfangen hat. Daneben noch weitere Sitzmöglichkeiten und große Tische, an denen man Platz nehmen konnte. Insgesamt 8 Personen haben bei dieser ersten kurzen Einleitungsbegegnung teilgenommen. Natürlich die beiden Regierungschefs und Staatsoberhäupter, der Viktor Orban und der Wladimir Putin. Sie wurden begleitet von ihren nationalen Sicherheitsberatern und Außenministern, Herr Szijjártó auf Seiten der Ungarn und Herr Lavrov, der altgediente Diplomat an der Seite der russischen Delegation. Nach etwa 5, 6, vielleicht 7 Minuten sehr leise gesprochenen, Aussagen und Dialogen ist man dann schnurstracks in das bereitgestellte Verhandlungszimmer gegangen. Wir wurden dann auf dem Nebentrakt gewissermaßen durchs Treppenhaus hier in diese anderen Räumlichkeiten geführt. Was Sie da sehen, um mich herum sind russische Journalisten von verschiedenen Nachrichtenorganisationen. Mit einigen konnte ich schon sprechen. Bin sehr gespannt. Wir werden sicherlich jetzt eine längere Zeit hier verbringen und die Möglichkeit haben, miteinander zu diskutieren. Viktor Orban hat nach seinem Treffen in Kiew ein Verhalten, positives Fazit gezogen. Auch mir sind da ein paar optimistisch stimmende Signale aufgefallen. Zum Beispiel hat kurz nach unserer Abreise aus Kiew der ukrainische Präsident Zelensky der ukrainischen Pravda gesagt, dass man die Birkenstock-Verhandlungen, also die Friedenskonferenz, weiterführen müsse, diesmal allerdings mit Russland unter Einbezug der anderen Kriegspartei. Man darf das natürlich nicht überschätzen, das ist jetzt noch kein Durchbruch zum Frieden, aber das sind eben jene zarten Knospen, jene Entwicklungen, dass sich zeigt, dass sich hier eben etwas bewegt, dass eben das Packeis vielleicht allmählich auftaucht, das Packeis, in das sich ja leider vor allem auch viele EU-Exponenten hineingeredet haben in ihrer Totalabsage an jegliche Diplomatie. Das ist eben die Konsequenz, wenn sie nur noch mit Feindbildern und mit Waffen reden, wenn die Gegenseite aufs Allerschlimmste verunglimpft wird, dämonisiert, geradezu verteufelt, ja, dann verbauen sie sich natürlich die Möglichkeiten für Gespräche. Und wenn man allerdings Gespräche führen muss, weil vielleicht das militärische Geschehen nicht sich so entwickelt oder das Sanktionsgeschehen, wie man sich das erhofft hat, ja, dann sind sie in einer blöden Situation, weil sie dann im Grunde nicht mehr reden können. Und in diese Lücke springt hier Viktor Orban. Er hat mir auch gesagt, das sei ganz wichtig, aber sehr viel Kritik auch einstecken müssen, sehr viel Prügel, weil er eben immer mit allen Seiten gesprochen habe, auch mit dem russischen Präsidenten, was man ihm ja aufs Fürchterlichste um die Ohren geschlagen hat. Aber das könnte sich nun für die Europäische Union als Glücksfall erweisen, dass wenigstens noch einer dieser hubraumstarken Politiker, die es momentan gibt, in der EU überhaupt in der Lage ist, mit beiden Seiten glaubwürdig auf Augenhöhe zu sprechen, damit man das Sterben in der Ukraine beenden kann. Ich meine, das muss man sich einfach vor Augen führen, meine Damen und Herren, wenn wir hier reden, während ich das hier aufzeichne, sterben laufend Menschen an der Front. Wird hier sozusagen ein Land ausgeblutet, junge Männer verlieren ihr Leben, es werden Waisen produziert, Witwen, Eltern, die ihre Kinder verlieren. Das ist schrecklich für einen aus meiner Sicht durch riesige diplomatische Fehler verursachten Krieg. Einen Krieg, den man eben leider wie jeden Krieg nicht einfach nur auf eine singuläre Ursache reduzieren kann. Aber das ist natürlich auch ein Problem der heutigen Debatte oder Nicht-Debatte, die wir haben, dass man sich da allzu schnell, ohne sich wirklich fundiert damit auseinanderzusetzen, auf eine Interpretation geeinigt hat und jetzt beharren alle darauf und wollen Recht haben. Aber mit dieser Einstellung wirst du eben keine pragmatischen Lösungen, keine Kompromisse finden. Wir sind also sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird hier in Moskau und auch ganz insgesamt. Natürlich keine schnellen Friedensschlüsse oder Verhandlungen in dem Sinn zu erwarten. Es wird ja gar nicht verhandelt, das sind Vorsondierungen, das ist sozusagen Grundlagenarbeit, die hier betrieben wird. Aber meines Erachtens ist das sehr, sehr zu begrüßen, was Viktor Orban hier versucht aufzugleisen gegen erhebliche Widerstände. Es hat ja schon Tweets gegeben, Interventionen von Seiten EU-Offizieller, die bereits präventiv gewarnt haben. Also der Orban habe dann überhaupt kein Mandat, irgendetwas dazu verhandeln, falls er auf die Idee kommen sollte. Dessen ist sich Orban sehr klar bewusst, das will er gar nicht. Zweitens fürchten die Ungarn, dass es jetzt vielleicht auch Retorsionsmaßnahmen geben könnte der EU. Aber, da sagten mir Delegationsteilnehmer, das müsse man in Kauf nehmen. Ihnen sei auch wichtig, dass man das Thema Frieden, das Thema Waffenstillstand jetzt auf die Agenda wuchten könne, um eben überhaupt eine Diskussion auszulösen und nicht diese merkwürdigen, scheinrhetorischen Pseudo Debatten, die eben bei uns bei diesem Thema allzu oft ablaufen. Ich wünsche natürlich dort allen Beteiligten viel Glück zur baldigen Beilegung des Konflikts unter Berücksichtigung aller Interessen, selbstverständlich natürlich auch der ukrainischen Interessen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, den wir nicht vergessen dürfen. Die Europäische Union macht ja einen merkwürdig passiven Eindruck in diesem ganzen Krieg. Man hat den Eindruck, dass man hat das Gefühl, dass die Amerikaner eigentlich Regie führen, jetzt von Seiten des Westens, und dass die EU kaum zu einer eigenständigen Politik in der Lage sei. Diesen Eindruck teilen natürlich einige, die jetzt auch hier unterwegs sind. Und das ist die zweite Pointe im Grunde der Orbanschen Mission. Er sagt, wir haben ein Zeitfenster bis zu den US-Wahlen. Bis dahin müssen wir etwas zustande bringen. Denn sollte es tatsächlich passieren, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, dann würde er sofort die Steuerknüppel in die Hand nehmen, sich mit Putin zusammensetzen, und dann wären sowohl die EU wie auch Präsident Zelensky wie auch die Ukraine lediglich Zaungäste. Und das möchte Viktor Orban zwingend verhindern. Er möchte, dass die EU, dass die Ukraine hier eine aktive, eine gestaltende, eine Vorreiterrolle spielen, nicht dass die Amerikaner hier gewissermaßen ihr Schachbrett zusammen mit den Russen aufteilen und die Europäer, die Ukrainer stehen dann wie Schulerbuben an der Seitenlinie des Spielfelds. Das ist die Ausgangslage, das ist die Situation. Natürlich sind wir sehr gespannt, was aus diesen Gesprächen herauskommt, welche Positionen sich da geklärt haben, inwiefern sich allenfalls auch Aufschlüsse ergeben für weitere Schritte, die dann getätigt werden können. Vielleicht noch ein paar Eindrücke von der Fahrt aus dem Flughafengebiet in die Innenstadt. Wir sind nur sehr kurz in Moskau. Ich werde leider keine Gelegenheit haben, die Stadt mir noch einmal anzuschauen. Ich war ja vor über einem Jahr hier. Es ist auffällig, dass alles sehr geputzt ist und einen blitzblanken Eindruck macht. Die Straßen in einem hervorragenden Zustand. Natürlich wurde da alles abgesperrt und freigeräumt für den Wagenkonvoi der ungarischen Gäste. Entlang dieser Zufahrtsautobahn vierspurig hat man eine sehr, sehr rege Bautätigkeit gesehen. Viele ganz moderne Gebäude, die da in die Höhe schießen. Also schon einen ganz anderen Eindruck hatte ich da als bei der Einfahrt nach Kiew, wo sozusagen der verwitterte Touch der alten Sowjetzeiten sehr spürbar ist, also wo die Stadt natürlich in einem insgesamt schlechteren Zustand sich befindet, vor allem etwas an der Peripherie, wenn man eben da von außen hineinfährt. In Moskau ist das nicht der Fall, also zumindest der erste Eindruck, ähnlich vielleicht wie vor einem Jahr, dass hier also das nicht so ist, dass man das Gefühl hätte, die pfeifen aus dem letzten Loch. Im Gegenteil, da ist eine sehr intensive, rege Aktivität zu beobachten. Wir haben ja auch gehört, dass die russische Wirtschaft in diesem und im letzten Jahr deutlich gewachsen ist. Diese Zahlen allerdings muss man auch mit einer gewissen Vorsicht genießen, denn die Russen haben auf eine Kriegswirtschaft umgeschaltet. Und wenn sie auf eine Kriegswirtschaft umschalten, dann sind das nicht mehr die realistischen Indikatoren, die wir bei uns kennen. Aber ungeachtet dessen wäre also nicht so, dass nach 2,5 Jahren Sanktionen hier Moskau, die Hauptstadt, einen strangulierten Eindruck machen würde. Ganz im Gegenteil. Dann bei der Einfahrt zum Palais, auch beim sozusagen sich einquartieren, interessant, eben die Möglichkeit, auch mit hochrangigen Funktionären und Politikern zu sprechen, die auch gewartet haben, wie wir, wie ich auch als Journalist, auf das Kommen der beiden Staatsmänner, zum Beispiel eben der Herr Peskov, da der oberste Sprecher, oder Außenminister Lavrov. Wir konnten da uns unterhalten, natürlich nur etwas im Smalltalk. Bereich, was ich da aufgeschnappt habe, ist schon eine Verwunderung, dass die Schweiz da ihre Neutralität preisgegeben habe. Jemand hat dann noch scherzeshalber hinzugefügt, man staune, dass mich meine Regierung überhaupt nach Moskau habe reisen lassen. Ich habe dann erwidert, nein, also das seht ihr völlig falsch. Die Schweiz sei nach wie vor neutral, vielleicht nicht mehr im ganz umfassenden Sinne, wie sich das gewisse politische Kreise wünschen, unter anderem auch ich. Aber kein Land sei fehlerfrei. Russland habe ja auch schon den einen oder anderen außenpolitischen Fehler gemacht. was dann nur ein sehr begrenztes Schmunzeln auf der Gegenseite auslöste. Aber trotzdem, man blieb in diesem Smalltalk-Modus und ich versuchte da den hochrangigen Russen und auch dem Außenminister zu erklären, dass also die Schweiz nicht so antineutral sei, dass es da viele Meinungen gäbe und eben auch das Bewusstsein, dass man in einem Krieg keine Partei ergreifen dürfe, auch weder für die einen noch für die anderen, also auch nicht für Russland und auch nicht für die Ukraine. Das sei nicht die Position der Schweiz. Und ja, die jetzigen Diskussionen über die Neutralität, die seien noch nicht zu Ende. Und es sei vielleicht zu erwarten, dass mit so einer Volksabstimmung auch eben diese Neutralität wieder in ihrer ursprünglichen, klassischen, schweizerischen Form zurückgebracht werde. Dies ein paar Bemerkungen, die ich mir da erlaubt habe am Rande des Treffens. Nun möchte ich mich fürs Erste verabschieden. Noch ein paar Impressionen hier aus diesem Presseraum, aus dieser Pressekantine. Immerhin, es gibt da ein Buffet, man hat etwas zu trinken. Ich glaube, die Wartezeit wird ziemlich lang ausfallen. Ich halte Sie auf dem Laufenden und melde mich zurück.